Einen wunderschönen guten Abend. Meine Frau und ich sind davon fest überzeugt, dass der Herr das Erzgebirge segnen will. Und deswegen kommen wir Jahr für Jahr zu euch, weil wir wollen daran Anteil haben, an diesem Segen. Ihr wisst schon, die Schätze im Himmel und so, ne? Ihr lieben Geschwister, ich vermute, die meisten von euch kennen uns inzwischen. Nur ganz kurz zusammengefasst für die, die mich nicht kennen. Ich bin Rechtsanwalt, verheiratet mit dieser wunderbaren Frau. Mit der darf ich zusammen drei Kinder mich bemühen, großzuziehen. Groß sind sie schon, also lang, sind auch alle schon volljährig und irgendwie lernen wir gerade, Gott weiter erziehen zu lassen. Und wir haben eine Kanzlei, die wir gegründet haben vor mittlerweile 20 Jahren, weil Gott gesagt hat, er möchte eine Kanzlei haben, die ihm zur Verfügung steht. Das ist der genialste Arbeitsplatz überhaupt, da zu sein im Willen Gottes. Das ist wunderbar. Und wir sind engagiert in einem Netzwerk, das nennt sich Christ und Jurist, auch seit 20 Jahren. Und seit 3 Jahren machen wir jetzt in diesem Netzwerk ein Sommerkolleg. Der Sommerkolleg ist sozusagen eine Mini-Jüngerschaftsschule von Juristen für Juristen. Das heißt, Referendare, Studenten, Berufsanfänger sind eingeladen und leben eine Woche zusammen mit Richtern, Staatsanwälten, Notaren, Anwälten wie mir. Wir teilen das Leben für eine Woche zusammen bei den Marienschwestern in Darmstadt, um rauszufinden, Gott, wie stellst du dir eigentlich vor, soll das funktionieren, dass wir unseren Glauben im Alltag leben? Und das ist wirklich lebensverändernd. Also wenn du einen gläubigen Jurastudenten kennst, Referendar kennst, erzähl ihm vom Christ und Jurist, mach ihn aufmerksam. Das nächste Sommerkolleg fängt an in diesem September, erzähl. Und ich würde euch bitten, diese Kollekte, die so freundlich für Ehepaar Franke bestimmt war, doch umzudirigieren, aber mit umso größerer Freudigkeit für das Projekt Sommerkolleg zu geben, weil es kommen immer wieder doch eine Menge Studenten, die wir subventionieren müssen, ja, die einfach nicht das Geld haben und es soll nicht am Geld scheitern. Wenn die Juristen in den Beruf kommen, dann ist der Beruf frisst, meine ich, dann frisst der Beruf sie auf und sie haben keine Zeit gefühlt, keine Zeit mehr, diese fehlende Basis, wie kann ich als Christ diesen Beruf ausüben, noch zu erobern. Es ist schwer. Und deswegen ist die Sommerkolleg so wahnsinnig wichtig. Ja, ich anempfehle euch das eurem Gebet im September, aber ihr könnt auch gerne ab jetzt schon beten, dass die Richtigen kommen. Und wenn ihr großzügig spendet, es sind immer, ich denke, also subventionieren tun wir die alle sowieso, aber es sind eben einige dabei, die selbst den kleinen nominellen Betrag schon nicht hin zusammenkriegen. Wäre ich euch sehr verbunden. Danke. Das Thema heute ist ein ganz grundlegendes, einfaches, eigentlich denke ich, ihr wisst das auch alle, und doch macht es am Ende im Alltag einen Riesenunterschied, ob man das wirklich verinnerlicht hat und sein Leben danach von prägen lässt oder nicht. Unser Gott ist ein Gott, der spricht. Unser Gott ist ein Gott, der spricht und nicht schweigt. Unser Gott ist ein Gott, der nicht schweigen kann. Psalm 50, Vers 3. Ich könnte mich widersetzen. Aber ich wollte es ein wenig mit euch ausbuchstabieren. Die Bibel stellt uns diesen Gott vor, von Anfang an als einen sprechenden Gott.
Hans, bitte das bewusst.
Das geht nicht.
Das ist zu leise.
Ist das besser? Oh. Also, damit kann ich ja auch frei mich bewegen. Oh. Das ist sehr bewusst in der Heiligen Schrift so gemacht. Gott offenbart sich in der Bibel. Und es, glaubt mir, jedes Wort ist wichtig, von Anfang an. Und unser Gott wird vorgestellt als ein sprechender Gott. Hätte anders sein können. Andere Religionen kennen das nicht. Aber der wahre, einzige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, stellt sich vor als ein sprechender Gott. Gott sprach und es wurde Licht. Gott sprach und die Feste trennte sich von dem Wasser. Gott sprach und das Leben kam hervor. Gott wird eingeführt als ein sprechender Gott. Indem er spricht, bringt er diesen ganzen Kosmos in Existenz. Wenn du in diesem Kosmos leben willst, wirst du damit leben müssen, dass du einen Gott hast, der spricht. Sprechen, Kommunikation ist immens wichtig. Und jeder, der sich auch nur entfernt mit Menschen beschäftigt, weiß eins: Scheitern tut es an der Kommunikation. Ob in der Ehe oder in der Kindererziehung oder zwischen Völkern und Nationen. Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Und das trifft zu, ganz besonders auf die wichtigste Beziehung, die wir überhaupt nur haben können, nämlich die zu unserem Schöpfer. Unsere Beziehung zu unserem Schöpfer kann nur eine sein, dass wir das Leben und daraus leben, dass er spricht und wir es hören. So viel als Einstieg. Lasst uns ein bisschen aktiv werden. Haben wir eben schon beim Beten gemerkt, das geht ganz gut. Ohne großen Aufwand, kurz, immer drei Leute zusammen. Mindestens fünf Sachen, wie Gott sprechen kann aus dem Alten Testament. Tragt mal ganz schnell fünf Sachen zusammen, wie Gott spricht. Carola, umdrehen. Gucken, immer zu dritt. Dreht euch eine. Mindestens fünf Sachen, ihr könnt auch 10 haben, aber mindestens 5. 5 verschiedene. Okay. Wer hat 5? Welche Teams haben 5 zusammengetragen?
Keine 5?
Ja, ja. Wer hat mindestens 5 zusammengetragen? Hey, super. Also, dann will ich mal hören. Immer laut reinrufen, klar und deutlich. Wie redet Gott? Hier kommt gleich mein kleines Highlight. Gott spricht durch einen Esel zu einem Propheten, der nicht hören will. Wunderbar. Weiter. Durch Träume, vielfach. Gott spricht vielfach durch Träume. Gott spricht durch brennende Dornbüsche. Also das nächste Mal, wenn du an einem brennenden Dornbusch vorbeikommst, aufmerken. Gott setzt einen Regenbogen als Zeichen, aber davor hat er gesprochen. Gott spricht durch Säuseln. Da kommt ein großer Sturm, dann kommt ein großes Feuer, aber dann kommt das Säuseln. Gott spricht durch Visionen zu uns. Gott spricht in unsere Gedanken zu uns. Gott spricht durch geistliche Leiter zu uns. Gott spricht durch Propheten zu uns. Gott spricht durch Engel zu uns. Gott spricht durch den Heiligen Geist zu uns. Ja, durch die Plagen kann Gott auch zu, hat er zu Pharao gesprochen. Die 10 Plagen. Durch Tau, das lasse ich durchgehen. Jawohl, das ist nämlich das Vlies, was ausgelegt worden ist von Gideon. Yes. Durch Loswerfen wird der 12. Apostel ausgewählt. Ja, war eigentlich Altes Testament. Jawohl, das Los gab es auch im Alten Testament. Durch die Bibel, selbstverständlich das Wort Gottes, aber das gab es im Alten Testament noch nicht. Die Schriftrollen. Durch die Schöpfung spricht Gott zu uns. Und natürlich noch ein Highlight. Durch. Auch das möchte ich präzisieren. Gott spricht durch einen Schwiegervater, der ein heidnischer Priester war. Wow. Dann doch lieber ein Esel, ne? Ja, Gott kann tatsächlich so reden, dass es alle hören. Mein Favorite, um jetzt abzuschließen, wir könnten die Liste noch sehr lange fortsetzen. Ich weiß nicht, ob einer mitgezählt hat. Meiner Meinung nach waren wir so bei 15 Sachen. Mein Favorite ist immer, da warte ich immer drauf, dass, wenn ihr euch umdreht, da an der weißen Wand in roter Schrift Gott was hinschreibt. Ah, die Schrift an der Wand. Mene Tekel. Oh, na, die Worte will ich natürlich nicht sehen, aber ihr wisst, was ich meine. Gott spricht auf vielfältige Art und Weise. Wenn wir aber genau hinschauen, dann habe ich mal so zusammengefasst und ich möchte mit euch jetzt einfach mal durch ein paar Phasen in der Bibel durchgehen, ganz kurz, einfach nur Highlights. Ich würde sagen, so weit wie möglich und wie es passt, spricht Gott tatsächlich direkt zu uns. Also keine Umwege, keine Engel, keine Propheten, keine Schrift an der Wand, keine Feuersäule, kein Brimborium. Er spricht einfach zu uns. Warum glaube ich das? Weil wenn wir ins Paradies gucken, das ist ja die nächste wichtige Phase, ne? Gott spricht und bringt die Kosmos, die ganze Schöpfung hervor. Die nächste Phase, der Mensch ist geschaffen. Wie geht Gott mit dem Menschen um? Na, er spricht mit ihm. In der Heiligen Schrift heißt es, Gott ging in der Abenddämmerung mit Adam durch den Garten. Und sie haben über die Dinge des Tages gesprochen. Was hast du heute erlebt? Welche Tiere hast du neu benannt? Dann erzählt Adam von diesem riesengrauen Tier mit 4 Beinen, langen Rüssel und mit Fell. Mammut. Ich wollte nur mal gucken, wer noch so mitdenkt. Gott spricht einfach. Und dieses Bild, was dort gezeichnet wird vor dem Sündenfall, nehme ich sehr ernst. Offensichtlich ist das, was der sprechende Gott ist, ist ja auch sehr naheliegend. Er hat uns geschaffen, dass wir hören können, dass wir auch reden können. Ist euch ja schon mal aufgefallen, dass es kein anderes Lebewesen gibt, was so sprechen kann wie wir. Also falls ihr euch immer mal gefragt habt, was ist eigentlich der Unterschied? Wir können reden, wir können kommunizieren. Wir können unsere Gefühle mitteilen. Ich kann mit Carola meine Träume mitteilen. Ich kann auch mit meinem Hund reden. Mein Hund kann erstaunlich gut mit mir reden. Aber nicht so wie ich und Carola. Wir haben dieselbe Fähigkeit, die unser sprechender Gott hat, weil er uns im Ebenbild geschaffen hat. Das gehört zu unserer Ebenbildlichkeit, dass wir sprechende Wesen sind. Und Gott nutzt das, und im Paradies war das die vornehmliche Art und Weise, wie Gott kommuniziert hat. Er hat einfach schlicht und ergreifend mit Adam gesprochen. Und auch unmittelbar nach dem Sündenfall hat er einfach mit Adam und Eva gesprochen. Adam, wo bist du? Er redet mit Eva. Kain und Abel, es bleibt dabei. Kain, dabei, nach unserem Verständnis eine super doofe Sünde zu begehen, nämlich seinen Bruder zu erschlagen. Gott redet zu ihm, spricht ihn unmittelbar an. Ich glaube, dass man das sagen kann. Und wie ging es weiter? Wenn ich schaue nach dem Sündenfall, nach der Sintflut, redet Gott mit Noah, schließt mit ihm einen Bund, legt die Grundlage für das neue Leben, für die gesamte Menschheit, gibt grundlegende Regeln, wie wir miteinander leben sollen, indem er mit Noah spricht. Mose, es heißt ausdrücklich in 2. Mose 33, 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Es wird ausdrücklich gesagt, das ist so wie du und ich. Verwundert uns jetzt hoffentlich gar nicht mehr, weil wir haben einen sprechenden Gott, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Die Schrift zu dieser Zeit fängt schon an, über ein Problem zu reden, was offensichtlich ein Problem ist. Nämlich der Psalmist bittet, gib mir das Ohr eines Jüngers, dass ich höre. Offensichtlich scheint schon in dieser Zeit das Problem zu sein, nicht, dass Gott aufgehört hat zu reden, sondern dass wir Menschen angefangen haben, nicht mehr zuzuhören. Das ist der Tod im Topf in jeder Ehe. Der eine redet und der andere hört es nicht. Wir hören nicht mehr, was der andere sagt. Wie geht's weiter? Gucken wir uns an, Jesus kommt. Und wenn ich mir Jesus, einfach mal drei beispielhafte von den Bibelstellen, die ich hier aufgeschrieben habe, drei Stellen. Die sprechen für sich selbst. Jesus sagt, meine Jünger, genauer sagt er, meine Schafe, meine Schafe kennen meine Stimme. Wow. In Wirklichkeit ist das ein sehr intimer Vorgang. Jede Stimme ist einzigartig. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich im Gerichtssaal auftrete mit dem Namen Franke, kann ich nicht punkten. Es gibt allein in Frankfurt 4 Rechtsanwälte Franke. Passiert gar nichts, ja, wenn das Gericht vorne sitzt und sagt, erschienen sind die Parteien, vertreten durch Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt Franke und stellt den Antrag aus Klageschrift, Seite 3. In dem Moment, wo ich zum ersten Mal meine Stimme erhebe, dann rucken die Köpfe hoch und sagen, ach, Herr Franke. Ja, sage ich. Hallo, ich bin's. Meine Frau zu verführen ist relativ schwierig. Selbst im Dunkeln der Nacht. Weil es wird kaum jemand geben, der mit so einer Stimme wie ich sagt, Schatz. Man muss jemanden recht gut kennen, um die Stimme zu kennen. Kennst du aber die Stimme, dann hörst du sie aus tausenden Stimmen raus. Du hörst sie, die Stimme des Geliebten, die Stimme dessen, den dein Herz liebt. Und Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Das ist viel mehr noch als, ich rede, natürlich rede ich mit denen. Wir sind im Gespräch, wir sind im intensiven Austausch, wir haben Beziehung, wir hören aufeinander und sie kennen meine Stimme. Mitten aus dem Wust der Stimmen. Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der die, also die Jesusstelle war Johannes 10, 3 und 4. Matthäus 7, 24. Jeder nun, der diese Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der hingeht und sein Haus auf Felsen baut, tralalalalala. Der ein erfolgreiches Leben hat und Schätze im Himmel baut. Das Entscheidende hier ist, jeder, der meine Worte hört, ich rede, ich bin ein Gott, der redet, ich rede und ihr könnt es hören. Ist bei Jesus ganz selbstverständlich, der macht ja kein Aufwehen drüber, der sagt nicht, also wenn der Heilige Geist über euch kommt in einer besonderen Gnadenstunde, wenn wir eine halbe Stunde Lobpreis gemacht haben, natürlich von so einer gesegneten Band wie hier, sonst geht das nicht, dann wirst du meine Stimme hören. Er redet und du kannst es hören. Johannes 15, Vers 14. Und Vers 15, Johannes 15, Vers 14 und 15, ganz bedeutsame Stelle, ganz am Ende, der Auferstandene redet zu seinen Freunden. Danke. Ein Beifall bitte für die Technik. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Der Sklave, der steht morgens auf, kommt in die Küche und findet einen Laufzettel. Heute am Markt einkaufen, 1., 2., 3., 4., 5. 11.35 Uhr Mittagessen vorbereiten. 12 Uhr servieren. 13 Uhr Abwasch. 14 Uhr Kinder aus dem Kindergarten holen. Ein Sklave arbeitet seine Liste ab. Der hat keinen Plan, worum es geht. Er versteht nicht, was die innerliche Motivation ist. Er hat keine größere Sicht. Der kann nicht mitdenken, soll auch nicht mitdenken. Der soll tun, was da auf dem Plan steht. Ein Freund ist jemand, der den anderen kennt, versteht und von ihm gehört hat. Das, was Jesus hier sagt, was unterscheidet euch von Sklaven, ist, dass ihr Menschen seid, die alles das, was ich vom Vater gehört habe, Gott spricht, selbstverständlich, wissen wir ja, wir haben einen sprechenden Gott. Jesus hört es. Und was macht Jesus? Er tut es kund. Er erzählt es den Seinen. Und er sagt, das qualifiziert euch zu Freunden, dass ihr hört, was ich euch sage vom Vater, dass ihr teilhabt daran, dass ihr mitdenken könnt, dass ihr nicht Marionetten seid, sondern dass ihr anfangt zu verstehen, was will ich in dieser Welt tun? Wie soll es vollbracht werden? Wie soll das Erzgebirge gerettet werden? Wie möchte Gott in dieser Zeit hier wirken? Das macht uns zu Freunden Jesu. Und danach nichts anderes. Wir sind klug, wenn wir es auch noch tun, was wir hören. Aber versteht ihr, Jesus sagt, das ist die Qualifizierung. Das heißt, Jesus geht ganz stillschweigend davon selbstverständlich aus, dass Gott weiter redet. Wie geht's weiter? Gucken wir mal, was passiert nach Jesu Tod und Auferstehung. Jesus ist nicht mehr unter uns, wie er bei seinen Zwölfen war. Eine meiner Lieblingsgestalten im Neuen Testament ist ein kleiner, unbedeutender Bruder im Herrn namens Hananias. Er macht Montagmorgen seine stille Zeit vor der Arbeit, noch leicht verschlafen. Denkt sich, meine Güte, was wird dieser Tag bringen? Nichts als Schweiß. Macht und tut, aber er sagt, komm, stille Zeit muss sein. Und er liest in der Schriftrolle, er lobt Gott, er betet und dann spricht Gott zu ihm. So wie jeden Morgen. Nur diesmal sagt Gott, horch mal, Hananias, auf dem Weg zur Arbeit, machst einen kleinen Umweg heute. Gehst du in die Berbergasse und da in das Haus 10 rein und da liegt jemand, der ist blind. Da gehst du rein und dann legst du ihm die Hände auf und dann betest du für ihn. Ich möchte den sehend machen. Und mir ist wichtig, dass du zu ihm gehst und ihm folgende Worte sagst. Okay. Um wen handelt es sich denn? Nur um sicher zu gehen, dass ich für den Richtigen bete. Naja, das ist dieser Saulus, der meine Kirche verfolgt. Hananias ist plötzlich zum ersten Mal voll hellwach. Das tut mir leid. Also ich kann heute nicht zu spät kommen. Das ist gar nicht drin. Ich muss um 9 auf der Arbeit sein. Sorry, musste jemand anders suchen. Nicht? Herr, wir haben gerade gestern Abend im Gebetskreis, ne, Sonntagabend, Gebetskreis, Lobpreisabend, haben wir gerade gelobt und gepriesen und gedankt, dass dieser Typ, der uns verfolgt, einbuchtet und steinigen lässt, das ist der Stephanus, nur wenn ich dich mal daran erinnern darf, gesteinigt hat. Wir haben gerade gestern gelobt, gefallen, dass der vom Pferd gefallen ist und blind ist. wir finden das fantastisch, dass du das gemacht hast. Das ist ein großer Fehler. Also wenn ich das mal sagen darf. Aber wie gesagt, ich habe sowieso keine Zeit und ich... Gott sei Dank hat dieser kleine, unbedeutende Bruder Ananias nicht so reagiert. Aber ich glaube mir, es wird ihm unwohl gewesen sein. Und noch auf dem Weg in die Berbergasse hat er sich gesagt, wie erkläre ich das meinen Freunden? Was wird passieren, wenn ich für den bete und ihm im Namen Jesu Christi die Hände auflege, dann weiß er doch sofort, dass ich Christ bin. Und wie ich meinen Gott kenne, heilt er den auch noch. Und dann sieht er mich und dann packt er mich sofort und sagt, wunderbar, habe ich doch den nächsten Christen. Das ist nicht gut. Wie erkläre ich das meiner Frau? Bei der nächsten Kurve, wie erkläre ich das meinen Freunden am nächsten Sonntag im Hauskreis, wenn die sagen, habt ihr gehört, der Saulus ist wieder frei, der macht wieder weiter. Irgendjemand hat für den gebetet. Wir müssen mal rausfinden, wer das war. Der fliegt raus. Ananias, das zeichnet den Bruder aus, geht dahin, betet für den Kerl, der wird sehend, gibt ihm den Auftrag, der prägend ist für Paulus, dass er hingeht und vor Königen und Kaisern sprechen wird. Die Menschheitsgeschichte wäre anders verlaufen, wenn dieser kleine Bruder morgens seine stille Zeit nicht gemacht hätte. Wenn er nicht bereit gewesen wäre, hinzuhören und das, was Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist ein kluger Mann oder eine kluge Frau. Die Geschichte unserer Menschheit wäre seitdem anders gelaufen. Absolut bemerkenswert. Gott ändert die Geschichte, weil er spricht. Und weil es Gott sei Dank Menschen gibt, die ihn hören und es tun. Kein Wunder, dass Paulus, wenn er darüber redet, was passiert, wenn der Geist Gottes über uns kommt, wenn wir unser Leben dem Herrn geben und wenn wir uns mit der Kraft des Geistes aufmachen, nennt er ausdrücklich 8 Gaben, die damit einhergehen. Von diesen 8 Gaben sind 6 Wortgaben und nur 2 anderes. Für Paulus war das völlig klar. Wir haben einen sprechenden Gott und der handelt dadurch, dass er spricht und unser Handeln geschieht durch Sprechen und durch Hören. Könnt ihr selber mal untersuchen, 1. Korinther 12, Verse 7 bis 11. Wort der Erkenntnis. Wort der Erkenntnis. Wort der Weisheit. Prophetie. Und so weiter. Von den 8 Gaben, 6 Wortgaben, guckt es euch an. Und so zieht sie es durch. Ja, könnte man jetzt sagen, das ist Apostelgeschichte, das ist, ihr kennt vielleicht diese Theologen auch, die sagen, mit dem Ende der Apostelgeschichte hat Gott aufgehört zu reden. Das ist bemerkenswert. Aus meiner Sicht ist das identisch mit Gott hat sich selbst abgeschafft. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Theologie kommen kann. Gott spricht heute genauso, weil Gott ist ein sprechender Gott und er ist nicht anders, als wie er war, ist und immer sein wird. Der Ausblick in die Zukunft, den wir haben durch die Offenbarung, ist nach wie vor, dass Gott spricht. unser Gott kommt und kann nicht schweigen. Die entscheidende Frage ist, hörst du ihn? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wodurch ist dein Leben geprägt? Das Problem ist offensichtlich nicht, dass Gott nicht redet, sondern das Problem liegt offensichtlich auf unserer Seite. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir unser Leben dem Herrn anvertrauen und ihm sagen, Herr, mein ganzes Leben gehört dir und steht dir zur Verfügung, und den Heiligen Geist einladen, ausdrücklich einladen, dass er in uns wirken kann, dass er unseren Geist belebt und wir anfangen zu hören, wie ein Jünger hört. Das qualifiziert uns als Jünger, als Freunde Jesu. Das macht uns zu Christen, dass wir eine lebendige Beziehung zu diesem sprechenden Herrn haben. Dass wir so an ihm dran sind, dass er durch uns Frucht bringen kann. Wie sieht das aus in meinem Alltag? Seitdem ich darauf achte, fällt einem ja erst auf, dass es Tage gibt, wo Gott nicht zu mir geredet hat. Erst wenn ich das verstanden habe und sage, ich bin nicht bereit hinzunehmen, dass ich Gott nicht höre, fällt ja auf, dass ich ihn nicht höre. Weil vorher denke ich ja, das ist ganz normal, Gott redet nicht mehr. Gott redet nicht mehr zu uns in Annaberg, Gott redet nicht mehr zu mir oder Gott redet nicht mit Frauen oder Gott redet nicht mit Männern oder ich bin noch zu jung oder weiß ich, was dir durch den Kopf geht. Wir leben in einem Zustand, wo wir offensichtlich es akzeptiert haben, dass Gott nicht spricht. Es treibt uns auch nicht um. Und höchstens ab und zu dämmert uns, dass vielleicht die Dinge so laufen, wie sie laufen, weil wir nicht hören, was Gott sagt. Weil wir nicht tun, was er zu uns sagt. Und die Frage heute ist, willst du daran was ändern? Hör auf, irgendein Schwachsinn zu glauben, der dir einredet, dass Gott nicht redet, nicht reden will, nicht zu dir redet. Gott will reden und Gott redet. Die Frage ist, hörst du es? Wenn du stille Zeit machst, dann ist es ja stille Zeit nur deswegen, weil du mal alles andere abschaltest, um dich auf die wichtigste Beziehung in deinem Leben zu konzentrieren. Das ist nicht eine stille Zeit im Sinne von Gott, halt mal bitte den Mund, ich möchte Lobpreis machen. Man kann Lobpreis machen, schönsten Lobpreis machen, und Gott ist nicht da drin. Ich habe das erst lernen müssen, dass Gott irgendwann mal in einer sogenannten stillen Zeit, die bei mir immer sehr laute Zeiten waren, gesagt hat, Martin, kannst du mal bitte die Gitarre weglegen? Ich will mit dir reden. Ups. Da schlage ich innerlich die Hacken zusammen. Versteht ihr? Wir nehmen die sogenannte stille Zeit, um Gott zu begegnen, um von ihm zu hören. Wenn du schon seit Jahren unterwegs mit dem Herrn bist und das war nicht eingebaut in deiner Denke, weil du das gar nicht erwartet hast, dann bedarf das eines wirklichen Umdenkens, einer Transformation, eines Neuanfangs. Aber ich mache dir dazu Mut. Wenn Gott anfängt, wieder in deinem Reden Leben zu reden, dass du es hörst, dann fängt dein Leben an, spannend zu werden. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich mit einem Mandanten im Gespräch war, hatte eine junge Familie zu ernähren, war glücklich, dass der mit einem Problem gekommen war, was ich einfach lösen konnte, wo ich souverän auftreten konnte als der ganz smarte Anwalt. Hey, das habe ich voll drauf, das ist so und so und ich kann es dir erklären. Und ich dachte, super, der Typ kann nur begeistert sein von mir. Da gibt es vielleicht auch noch Folgeaufträge und jetzt verdienen wir endlich mal Geld. Und dann hörte ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Martin, frag den mal Folgendes. Frag ihn mal nach seiner Frau. Und ich sagte, ja, es geht hier um ein Nachbarschaftsproblem mit der Hecke. Die Höhe der Hecke war die Frage. Das hat nichts mit einer Frau zu tun, schon gar nicht seiner. Das kann ich nicht machen. Wenn ich das mache, verliere ich den Mandanten. Der kommt doch nicht wieder, der hält mich doch für plemplem. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Und es schloss sich ein einstündiges Seelsorgegespräch an. Danach habe ich den Auftrag verloren. Aber nicht, weil das doof gelaufen war, sondern weil der Mann verstanden hat, dass sein Problem nicht die Hecke war, sondern die Beziehung zu seiner Frau. Ich habe das erst wirklich lernen müssen, Schritt für Schritt. Aber wir können das lernen. Zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören im Alltag. Stille Zeit ist super, das einzuüben. Hauskreis ist super, das einzuüben. Deswegen kriege ich immer die Krise, wenn Hauskreise ablaufen wie manche Gottesdienste. Vollgepackt vom Programm von vorne bis hinten. Gott hat null eine Chance zu reden. Wenn Gott reden würde, würde er nur stören. Ja, wenn Gott reden würde, müsste ja jetzt irgendwas anders laufen. Das darf aber bitte nicht sein. Also nicht in unserem Sonntagsgottesdienst. Aber leider auch in vielen Hauskreisen nicht. Und selbst in Gebetszeiten manchmal nicht. Wir müssen wieder den Fokus gewinnen und zu sagen, worum geht es eigentlich? Dass wir Gott begegnen, dass er zu uns reden kann, dass wir mit ihm reden, aber dann auch hören und erwarten, dass er zu uns spricht. Das sind die Felder, wo wir das üben, weil die Kirche hat nur einen einzigen Auftrag, das ist kein Selbstzweck. Die Gemeinde hat den Auftrag, die Heiligen zuzurüsten für ihren Dienst in der Welt. Also wenn wir sonntags zum Gottesdienst gehen, dann gehen wir dahin, um zugerüstet zu werden für meinen Dienst als Rechtsanwalt, als Polizist, als Krankenschwester, als Bäcker, als Schlosser. Warum brauche ich diese Zurüstung? Weil das eine Herausforderung ist. Im Alltagsstress, im Alltagsherausforderungen, Gottes Stimme zu hören und zu tun. Mitten in dem, was da läuft, hinzuhören mit diesen beiden Ohren, was sagt der Mandant, was sagt der Gegner, das ist ein Streitgespräch, ich muss hinhören. Und gleichzeitig das große geistliche Ohr aufmachen, und hören, was sagt Gott. Das ist nicht trivial, das ist nicht ganz einfach. Um das zu leben, musst du gelernt haben, seine Stimme zu hören. Zu wissen, wo kann ich mich drauf vertrauen. Das ist Gott, das kann ich tun. Ich erlebe immer wieder genau solche Situationen, wo Gott im Mandantengespräch, im Streitgespräch zu mir redet. Wo er mir Eindrücke gibt, wo ich manchmal ganz merkwürdige Dinge tun soll. Mitgliederversammlung, gerät völlig in Konfusion. Ich bin eingeladen, den Tag zu begleiten, weil man ahnte schon, dass es schwierig wird. Es wird richtig schwierig. Das Ding droht total den Bach runterzugehen. 1200 Mitglieder da, ein großer Verein, den kennt ihr alle. Und mitten in dem völligen Durcheinander, keiner wird dem Ding Herr, spüre ich, wie Gottes Geist zu mir sagt: Martin, du gehst jetzt raus und gehst um dieses Gebäude in Sprachen singend. Ich dachte aber, nicht einstürzen lassen, Herr. Ich gehe dreimal drumherum, habe den Eindruck, ich kann wieder reingehen. Ich gehe wieder rein. Dann kommt jemand auf mich zu und sagt: Herr Franke, würden Sie was sagen? Wir müssen irgendwie das Ding abbrechen. Und ich kriege das Mikrofon und irgendwie kann ich etwas sagen, dass plötzlich ist still. Plötzlich hören alle zu. Das kann man nicht machen. Also, versteht ihr, ich weiß nicht, wie wir hier sind, 200 Leute. 1200 ist schon eine Menge Leute. Und wenn die aufgebracht und engagiert sind, da hat einfach Gottes Geist gewirkt. Wenn mich da einer gesehen hätte, der hätte gesagt: Was ist denn das für einer? Das ist euer Anwalt, okay? Versteht ihr? Gott wirkt, da hat sich keiner bekehrt deswegen. Aber wir sollen dienen, wir sollen den Menschen dienen, indem wir als seine Männer und Frauen unterwegs sind. Wir tun ihnen Gutes. Oder in unserer Kanzlei. Unsere Kanzlei ist gewachsen und Gott hat gesagt, wir sollen uns aufteilen. Und vor viereinhalb Jahren, haben Carola und ich alleine uns am 1. Januar da stehen sehen und Gott hatte gesagt: Und Martin, du behältst die großen Kanzleiräume. Herr, ich kann das nicht aushalten. Das kostet richtig Geld. Ich habe ausgerechnet, dass ich knapp 2000 Euro Verlust mache jeden Monat, wenn ich die Räume halte. Das ist verrückt, Gott. Doch halt diese Räume. Wir waren bei der Jüschu damals gewesen. Die Jüschu hat für uns gebetet, deswegen kommen wir immer hierher. Am Sonntag beten die dann für einen immer. Und da haben die für uns gebetet und da hatten die mehrere Eindrücke, die absolut übereinstimmten mit dem, was Gott zu uns geredet hat. Dass wir diese Räume halten sollen, dass Gott junge Leute uns geben würde und dass wir deswegen sozusagen das investieren sollen. Ja, wir haben nichts erzählt. Das war wunderbar. Die Worte sind wirklich voll eingetroffen. Wir haben die Räume gehalten. Wir haben 2 Jahre lang keinen Pfennig Verlust gemacht. Aber 2 Jahre ist auch nichts passiert. Also an der Front nichts passiert. Und heute stehen wir da und wir sind eine Kanzlei mit 3 jungen Leuten. Zusätzlich. Und das sind tolle Leute, die den Herrn lieben, die seinen Willen tun wollen, die ihm nachjagen. Das ist wunderbar. Ich erzähle euch eine Geschichte. Einer, der selber junger Familienvater ist, und man verdient nur, man kann nur das ausgeben, was man verdient als Anwalt. Ja, wenn du nichts verdienst, kannst du auch nichts ausgeben. Also die Vorstellung, Anwälte sind irgendwie mirakulös reich, vergiss es. 1/3 der Anwälte in Frankfurt leben unter der Armutsgrenze. Der kriegt den Eindruck, dass er sich bewusst kümmern soll um Flüchtlinge, die konvertiert sind, zum Glauben gefunden haben und die vom BAMF, dem Flüchtlingsamt, abgelehnt werden. Das ist eine sehr schwierige Situation. Sehr zeitaufwendig. Und wir haben gebetet, wir haben gewusst, ja, da verdienst du nichts, Flüchtlinge haben nichts. Also spätestens, wenn Sie hier sind, haben Sie nichts mehr, weil das haben Sie vorher an die Schlepper bezahlt. Und wir hatten den Eindruck, es ist richtig. Und im Glauben ist er losmarschiert. Und vom Tag 1 an kommen diese Flüchtlinge, die zum Glauben gefunden haben. Und gerade in den letzten Wochen kommen auch Flüchtlinge, die noch gar nicht so richtig zum Glauben gefunden haben. Die zwar getauft wurden, aber keine Ahnung vom Evangelium haben. Und dann ist klar, die werden auch vor Gericht keinen Bestand haben. Und dann erklärt mein junger Kollege denen das Evangelium. Und dann bekehren die sich. Und dann bekehrt sich nebenbei auch noch der heidnische Übersetzer. Und Gott ist am Wirken. Aber es ist, versteht ihr? Das ist auf Gottes Stimme hören im Alltag. Und ich sage euch, da fängt an, das Leben echt Spaß zu machen. Da kommt Freude auf. Da denkst du dir mehr davon. Mehr davon. Wir müssen drei Dinge sehen. Wir unterscheiden zwischen dem, was Gott uns gegeben hat im Gesetz, in den Ordnungen. Einer hat das richtig da vorhin erwähnt. Gott redet durch die Gesetze und Gebote und Ordnungen zu uns. Und unser Gewissen, was Gott uns mitgegeben hat, können wir wissen, was richtig und was falsch ist. Das ist eine Grundlage. Das zweite ist, Jesus begegnet uns. Und nochmal können wir sehr deutlich erkennen, wie wichtig das Gott ist, dass er ein sprechender Gott ist. Denn sein Sohn ist das verdichtete Wort Gottes, das Logos. Johannes beschreibt es ausdrücklich, beschreibt Jesus als das lebendige Wort Gottes. Also wenn du jetzt noch Zweifel hattest, dann weißt du es jetzt. Und wenn du Christ sein willst und an diesem Herrn hängst, dann hängst du am Wort. Und die Begegnung mit dem Logos ist das, was uns zum Christen macht. Aber dabei bleibt es nicht, sondern das konkrete Reden Gottes, das ist das Rhema. Das ist dieses Reden, über das ich jetzt zuletzt gesprochen habe. Das ist das Reden Gottes in eine konkrete Situation rein. Hier, heute und jetzt, nicht zu verallgemeinern, nicht übertragbar, was Gott dir sagt für eine bestimmte Situation. Damit wir also handlungsfähig werden, damit wir Männer und Frauen werden, die einen Unterschied im Alltag machen, müssen wir heute anfangen, uns zu entscheiden, dass wir das haben wollen. Dass wir umkehren, dass wir unsere tauben Ohren aufmachen und dass wir sagen, Gott, ich möchte, ich flehe dich an. Öffne meine Ohren, lass mich deine Stimme hören. Und ich höre nicht eher auf, als bis es passiert. Und dann müssen wir unsere Übungsfelder nehmen, in der Gemeinde, in den Hauskreisen, in den Gebetskreisen. Das sind Übungsfelder, lass uns da einüben. Manchmal hast du einen ganz komischen Eindruck. Ich habe schon ganz komische Eindrücke gehabt. Denn es ist gut, Geschwister zu haben, die nicht anfangen schallend zu lachen, bloß weil du ihnen einen komischen Eindruck mitteilst. Weil der komische Eindruck kann A, richtig sein, B, könnte auch richtig falsch sein. Aber indem wir das prüfen lassen, lernen wir, seine Stimme zu kennen. Okay? Ich möchte euch einladen, weil wir hier zum Ende kommen müssen, ich möchte euch einladen, dass wir im Moment stille sind. Und dann hast du dich doch ausgetauscht, gerade ganz zu Anfang mit zwei Leuten, über wie Gott reden kann. Und ich würde euch ermutigen, betet füreinander. Jeder, der möchte. Betet füreinander, segne einander. Wenn du sagst, ich will Gottes Stimme hören in meiner Familie, im Umgang mit meiner meinem Chef, im Umgang mit meinen Kollegen. Ich will lernen, Gottes Stimme zu hören im Umgang mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden. Das macht so einen Unterschied. Der Gärtner, der auf der anderen Seite von unserem, also unserem Haus gegenüber gerade am Arbeiten war, das ist so ein Vollblutevangelist. Keiner kam an dem vorbei, ohne dass der nicht innerhalb von 2 Minuten ins Gespräch verwickelt war. Und dann hat er ein Wort für dich. Und ich denke, Halleluja, was für ein Segen. Könnt ihr euch vorstellen, dass jeder von uns an seiner Stelle in der Schule, am Arbeitsplatz, Sprachrohr Gottes ist? Und immer wenn Gott spricht, passiert was. Danke. Wollt ihr das? Wollt ihr das Ohr eines Jüngers? Dann lass uns beten. Lass uns ihn bitten. Und er hört es lieben gerne, weil er ein sprechender Gott ist, weil er doch nur darauf wartet. Und wenn du schon so alt bist wie ich oder vielleicht noch ein bisschen älter, dann sag, Herr, es tut mir leid, dass ich das aus dem Blick verloren habe. Aber solange ich lebe, will ich deine Stimme hören. Darf es nicht an mir scheitern, dass ich dich nicht höre? Okay, lass uns eine Zeit nehmen, füreinander zu beten, einander zu segnen. Sag deinem Nachbarn, Herr, in dem Bereich ganz konkret will ich anfangen. Ja, wir sind im Moment still und dann dreh dich zu deinen Nachbarn um und betet einander, segnet einander. Das ist eine Segensgemeinschaft hier. Dass wir nicht hier weggehen und Gott gelobt haben, aber nicht verändert sind.